Ich habe tatsächlich meine Ausbildung, das mag man gar nicht mehr glauben, ohne Computer begonnen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich was Neues für mich erschlossen habe, dann habe ich einen Haken dran und dann bin ich schon wieder auf der Suche nach was Neuem. Also ich muss mich da selber auch so ein bisschen disziplinieren. Ich wurde in der Regel von Interessenten erstmal zum Kaffee holen geschickt. Also da gab es gar keine Entscheidung zu treffen. Also die war einfach, da gab es eigentlich nichts nachzudenken. Für mich war einfach klar, ich muss da raus. Und wenn man mit Freelancern arbeitet, kann ich einfach viel besser auf diese verschiedenen Spezialisten zugreifen. Also ich habe tatsächlich ein paar Kunden rausgeschmissen vor ein paar Jahren. Also das hat einfach nicht mehr gepasst, so von den ganzen Abläufen und Prozessen. Und ich glaube, zu mir gehört auch ein Stück weit ein kleiner Punk.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ich freue mich, dass ihr zuhört, dabei seid, wo auch immer ihr uns hört und empfangt. Seid herzlich willkommen. Unser Podcast richtet sich ja an Selbstständige, für Selbstständige und für alle Menschen, die irgendwie Interesse daran haben zu erfahren, was Selbstständigkeit ausmacht, wie Selbstständige ticken, wie Selbstständige zu Selbstständigen werden und. Und insofern freue ich mich ganz besonders, heute wieder einen sehr netten Gast zu haben. Wir haben uns in Berlin kennengelernt und ich weiß auch, dass Andrea Gründmann, mit der ich heute spreche, eine echte Berlinerin ist wie ich, findet man ja gar nicht mehr so oft. Andrea, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Lars, ich freue mich, dass ich hier bin.
Es ist ja wirklich so, also mir geht es ja manchmal so, dass ich beim Bäcker stehe und dann berlinert man ja ein bisschen und dann gucken ein Leute an, was, Sie kommen aus Berlin, echter Berliner, eine echte Berlinerin. Das ist schon irgendwie selten geworden. Insofern freut mich sehr, dass Sie jetzt da von Berliner zu Berlinerin heute quatschen.
Okay, soll ich dann auch Berlinern oder
nein,
soll
ich musst du nicht, um Gottes Willen, nein. Sei einfach so, wie du bist. Ja, okay. Also unser Podcast, wie viele, die uns regelmäßig hören, wissen, richtet sich ja an Selbstständige oder richtet den Blick ja auf Selbstständige und zwar hinter dem Blick, hinter die Kulissen. Das heißt, uns interessiert gar nicht in erster Linie das Fachwissen, was die Leute haben. Dafür haben wir unsere Experten, Expertinnen-Talks, sondern mich interessiert der Mensch. Ich möchte gerne wissen, wie ist der oder die zu der Person geworden, die sie heute ist. Und insofern hoffe ich, Andrea, dass du uns Rede und Antwort stehst und ich sozusagen die hochnotpeinlichen Fragen stellen darf.
Dann schieß mal los.
Ach, was weiß ich von dir? Ich habe natürlich, also man kann ja heute verschiedene Quellen anzapfen. Ja, Ich habe von dir gelernt, na klar, du bist eine waschechte Berlinerin. Du hast einen Fetisch für Design und Interior. Du bist, das musst du mir mal dann erklären, Freeriden und Buckelpiste. Vielleicht hat das was mit Fahrradfahren zu tun, keine Ahnung, oder auch nicht. Das musst du erklären. Du bist Cabrio-Liebhaberin, Rock'n'Roll-Liebhaberin, Adrenalin-Junkie und du hast ein Ziel, ein Triathlon zu bestehen. Jetzt habe ich gleich mal geguckt, auf der Internetseite finde ich dich da irgendwie, aber scheinbar warst du noch nicht zum Triathlon, oder?
Ja, das tatsächlich mit dem Triathlon, das sollte ich mal aktualisieren. Ich habe nämlich seit leider anderthalb Jahren ein kaputtes Knie und kann aktuell nicht laufen und aufgrund von Schulterproblemen auch nicht schwimmen. Also es sieht schlecht aus mit dem Triathlon.
Vielleicht wird's ja wieder. Ich drück dir die Daumen.
Also dieses Ziel Triathlon war eher so ein Ziel für mich zu sagen, okay, raus aus der Komfortzone und man kann es ja mal versuchen. Aber ob ich das noch jemals schaffe, weiß ich nicht. Ich Freeriden, Buckelpiste, das ist Skifahren. Also ich fahre.
Ah, okay, siehst du, da bin ich nicht.
Ja, Ski und auch so ein bisschen extremer. Auch das ist jetzt kniebedingt leider ein bisschen zurückgestellt. Mal schauen. Ich hoffe, dass sich das wieder verbessert.
Mir ist ins Auge gefallen. Du hast einen zwei interessante Aspekte auf deiner Webseite, die übrigens sehr gut ist. Also das kann ich nur empfehlen, wenn jemand gute Webseiten sehen will. Da werde ich immer ein bisschen neidisch, aber Neid ist ja die höchste Form der Anerkennung. Du hast auf deiner Webseite so stehen kritisch, optimistisch und in Bewegung. Und du hast irgendwie, also sozusagen so einen Slogan zur Sache, Baby. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Aber ich will natürlich auch erzählen, was du beruflich machst. Ja, also du bist seit über 20 Jahren unterwegs in der Online-Welt. Das habe ich rausgelesen. Ich habe dich ja kennengelernt auf einem LinkedIn-Local in Berlin, also eine Veranstaltung, wo sich LinkedIn-Menschen, die da unterwegs sind, mal in live sehen können, nicht nur virtuell. Und ich habe gelesen, du bist ausgebildete Designerin, du hast Leistungssport betrieben, du hast eine Trainertätigkeit gehabt. Und du bist in ganz unterschiedlichen Rollen groß geworden. Und aktuell bist du dafür bist du unterwegs, Menschen zu helfen, ihre Positionierung zu finden. So habe ich es gedeutet.
Ja, genau.
Bevor wir vielleicht so ein bisschen eingehen, was du jetzt aktuell tust, vielleicht, das ist ja immer interessant, so ein bisschen was über deinen Lebensweg zu erfahren. Ja, also wie bist du überhaupt in diese Richtung gekommen? Was hast du beruflich gemacht? Was hast du gelernt? Was hast du studiert? Keine Ahnung. Wir sind ja alle nicht mehr ganz jung, aber natürlich nicht alt, um das so zu sagen. Aber wie war dein persönlicher Lebensweg, wenn du ein bisschen was darüber erzählen möchtest?
Na klar, deswegen bin ich ja hier. Ja, also meine Webseite ist natürlich, du hast es angesprochen, vielen Dank. Ich habe über 20 Jahre Webseiten gemacht. Ich habe die selber mal gecodet und auch dann vor allem in den letzten Jahren eher konzipiert und ja betextet. Ich habe angefangen, meine berufliche Laufbahn, ich habe eine Grafikdesign-Ausbildung, ich bin eigentlich Grafikdesignerin, und habe mich dann in den 90er Jahren, also ich habe tatsächlich meine Ausbildung, das mag man gar nicht mehr glauben, ohne Computer begonnen. Das war noch eine rein analoge Ausbildung, zumindest so das erste halbe Jahr. Dann kam der erste Mac damals und dann habe ich auch ziemlich schnell Desktop-Publishing für mich entdeckt und habe in den 90er Jahren sehr viel Print-Design, Editorial-Design gemacht, mich allerdings schon recht früh, ich würde sagen so 96, 97, Richtung Webdesign orientiert, damals noch wirklich ganz in den Kinderschuhen und habe mir selber HTML beigebracht. 97, glaube ich, habe ich die ersten Webseiten gecodet. Das war die Zeit mit Boris Becker. Ich bin drin und Sie haben
Post. Schon drin, und ja.
So, genau. Und ja, dann habe ich mit anderen zusammen, mit aber eher so, es war so ein Uni-Spin-off von der TU Berlin, eine IT-Gesellschaft gegründet, also so ein klassisches damals Startup, recht früh. Und wir haben browserbasierte Informationssysteme entwickelt. Das war damals sehr neu, das ist heute ganz normal im Grunde, dass man im Browser arbeiten kann und eine Web-Oberfläche zur Verfügung hat. Damals, wie gesagt, noch sehr neu. Und dann war ich so 7 Jahre in der IT-Welt, was damals als Frau, als junge Frau gerade so rückblickend eine kleine Herausforderung war. Ja. Wir haben damals auf der CeBIT Stände gehabt und denen ich dann unsere Software präsentiert habe. Also ich wurde in der Regel von Interessenten erstmal zum Kaffee holen geschickt. Und die haben dann immer gewartet, bis mein Kollege kommt und ihnen da irgendwie die Software erklärt. Das war wirklich Anfang der 2000er Jahre. Dann kam halt das war genauso die Zeit, wo dann diese Dotcom-Blase geplatzt ist. Wir waren so ein bisschen artzyklisch unterwegs und sind dann mit Risikokapital, also mit Fremdkapital auch gewachsen und haben aber irgendwann auch, haben uns wieder geschrumpft und die Firma geschlossen. Dann habe ich daraus meine eigene kleine Internetagentur gegründet und dann vor allem Webseiten entwickelt und umgesetzt. Das mache ich jetzt in der Agentur seit, das war 2006, also 17 Jahre. Wow. Aber in den letzten Jahren habe ich mich Stück für Stück davon so ein bisschen entfernt und losgelöst. Wir betreuen noch einige Kunden. Die Agentur ist klein und ich habe inzwischen auch keine festen Mitarbeiter mehr, sondern arbeite ausschließlich mit Freelancern. Und ich persönlich mache seit Jahren, mein Schwerpunkt liegt in der Strategieberatung und da jetzt immer mehr in der Positionierung. Also das heißt, dass ich für Companies oder auch für Solopreneure, also Selbstständige und Unternehmer, Positionierungsworkshops anbiete. Und daraus heraus ist auch diese Disziplin Personal Branding dann entstanden, was aus meiner Sicht im Grunde eine Positionierung für eine Person darstellt. Und das ist heute und jetzt so mein Schwerpunkt.
Das heißt, ihr habt eine Firma gehabt, du warst da erstmal angestellt oder warst du schon immer selbstständig?
Ich bin selbstständig, also ich war in meinem Leben, ich glaube 14 Monate war ich angestellt.
Echt lange?
Ja, ich habe lange durchgehalten. Da war ich 24 oder 23. Das war eben damals klassischer Start so in die Werbeagentur-Szene. Ja. Und das ist eine Zeit, an die ich immer mal wieder zurückdenke, aber nicht unbedingt gern. Oder was soll's, das hat auch dazu geführt, dass ich da gekündigt habe nach 12 Monaten, noch die letzten 2 Monate durchgezogen habe und ohne zu wissen, was ich danach mache. Und ich hatte eigentlich tatsächlich wirklich gar keinen Plan. Und ich wusste nur, das will ich nicht mehr. Und ich habe mich danach nie wieder anstellen lassen. Also das heißt, damals in der IT-Firma, in meiner eigenen Gesellschaft war ich dann, hatte ich also einen Vertrag, ja, auch als Geschäftsführerin, aber nie wieder von anderen.
Also ich finde das interessant, weil ich höre ja manchmal von Menschen, auch mit denen ich arbeite, dass man nach dem Ausschlussprinzip arbeitet, ne? Dass man nicht weiß, was man will, aber man weiß, was man nicht will. Auch das ist eine interessante Strategie, rüberzukommen. Aber das heißt, du hast, also 14 Monate ist ja sozusagen nicht lange, für dich stand nie wieder seit dieser Zeit in so einem Raum, dich anstellen zu lassen?
Nee, also nein. Ich war hochmotiviert und bin da gestartet und wollte natürlich da auch meinen Beitrag leisten. Ich weiß nicht, ob man sich das noch so vorstellen kann, wie Werbeagenturen in den 90er Jahren funktioniert haben. Also ich bin da aus einer Praktikumsstelle, wo ich dann übernommen und habe da so meine 70 Stunden in der Woche gearbeitet. Überstunden wurden nicht vergeudet, also weder bezahlt noch konnte, also doch so für 80 Überstunden konnte ich ungefähr einen Tag mal vielleicht mit viel Diskussion, nur einen halben Tag mal frei nehmen. So. Und es war wirklich ein Gehalt, darüber braucht man gar nicht weiter reden. Und da wurden Meetings, also wir haben um 9 Uhr begonnen mit der Arbeit und um 18 Uhr, 20 Uhr wurden Meetings anberaumt und danach ging, ich war ja jetzt Grafikerin dort, da ging eigentlich die Arbeit erst los, also oft, häufig nicht. Und dann haben wir die Nächte durchgemacht. Also wir hatten es gab immer donnerstags einen Termin, wo die Chefs dann hingefahren sind, noch mit großen Pappen, die wurden geklebt und also es war eine wilde Zeit irgendwie. Aber ja, und für mich war also klar, dass ich mittwochs nicht nach Hause komme, sondern erst Donnerstag früh irgendwann. Und also da wurde auch manchmal durchgearbeitet und das wurde selbstverständlich vorausgesetzt und dann hast du, wenn du mal in der Mittagspause 10 Minuten länger weg warst, weil ich vielleicht irgendwas erledigen musste oder noch besorgen oder so, dann habe ich eine Abmahnung bekommen, weil ich also zu spät aus der Mittagspause kam. Und das war der Moment, wo ich mich beschlossen habe, den Scheiß ziehe ich mir hier nicht länger rein, das ging nicht. Also das war eine schwierige also da war keine Wertschätzung und eigentlich das war keine schöne Arbeitsatmosphäre.
Hört sich jetzt auch nicht so spannend an. Glaubst du, dass das heute auch noch gibt?
Ich glaube nicht, dass sich das die Agenturen so noch leisten können. Ich glaube schon, dass das eine Zeit lang noch so weiterging. Aber das muss ja auch jeder für sich entscheiden, wie lange er das mitmacht oder mit wem und wie. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das heute noch so läuft. Ganz sicher nicht. Ja.
Hast du, als du diese Entscheidung getroffen hast, also zu kündigen nach 12 Monaten und dann noch 2 Monate ranzuhängen, um das auslaufen zu lassen, hast du die Entscheidung für dich alleine getroffen? Hast du Freunde gehabt, Familie, Bekannte?
Ja, also ich habe die komplett für mich alleine getroffen. Ich habe aber, also da gab es gar keine Entscheidung zu treffen. Also die war einfach, da gab es eigentlich nichts nachzudenken. Für mich war einfach klar, ich muss da raus, ich kündige. Also das war jetzt, ich habe das dann einfach meinem Umfeld mitgeteilt, aber auch gar nicht damit gerechnet, dass da, also kann ich dir gar nicht mehr so sagen, nein. Also
du sagst, ja, du bist jetzt quasi eine Einzelkämpferin, die Freelancer nutzt. Das heißt, es war mal anders. Mhm. Schlussfolgerig daraus.
Ja, also ich hatte in der IT-Firma, da waren wir dann so bis, ich glaube, in den Hochzeiten so 25 Mann in der IT-Firma. Und in meiner Agentur hatte ich ja im Schnitt so 3, 4, 5 Mitarbeiter, sowas. Mhm. Und auch, ich habe auch immer ausgebildet. Also ich habe seit 2001 habe ich immer durchgehend eigentlich Auszubildende gehabt, die ich im Beruf Mediengestalter ausgebildet habe. Auch das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also ich habe mich komplett von all diesen personellen Verpflichtungen gelöst und möchte jetzt einfach auch anders arbeiten.
Warum hast du dich gelöst? Also das heißt, wenn du ausgebildet hast, hast du ja vermutlich auch so eine Ausbildereignungsprüfung haben müssen und so weiter.
Genau.
Also alles, was da so an bürokratischem IHK-Geraffel dranhängt und so, ja?
Ja, also das... Genau, die mit der IHK, das ging sogar eigentlich. Da hatte ich meistens dann auch eigentlich ganz gute Ansprechpartner, die mir helfen konnten. Was ich als wirklich zunehmend unerträglich empfunden habe, war die Zusammenarbeit oder die nicht existierende Zusammenarbeit mit der Berufsschule. Ja. Und also da habe ich wirklich eine Zeit lang habe ich das aktiv versucht, mich mit den Lehrern dort und den Ansprechpartnern auseinanderzusetzen. Und das war, also das Gefühl, die haben gar nicht zugehört. Da war so per se immer, da stand so der Vorwurf im Raum, die Ausbildungsbetriebe nutzen die Azubis sowieso nur aus. Also das, und egal, was ich da wollte und worum es ging, da wurde mir gleich so ein Stempel aufgedrückt. Und irgendwann habe ich gedacht, also ist mir jetzt hier die Zeit zu schade. Ich habe aber trotzdem immer weiter ausgebildet. Ich habe, glaube ich, 7 oder 8 junge Menschen in den Beruf begleitet in der Zeit. Und die sind auch, so viel ich weiß, alle heute auch, also mit einigen habe ich noch Kontakt, mit anderen nur so ganz entfernt über LinkedIn oder wo man sich sonst mal so sieht. Und ich glaube, die haben auch alle einen guten Weg in den Job gefunden. Und das war so mein Beitrag. Aber das ist eben dann auch letztendlich auch eine Verpflichtung und auch Verantwortung. Und es wurde auch, muss ich auch gestehen, immer schwieriger, passende Azubis zu finden. Ja. Also ich, das ist in so einem kleinen Betrieb, muss man schon schauen, dass man dann jemanden findet, der sich gut einbringt ins Team, der auch passt. Also ich habe sehr, sehr gerne Studienabbrecher genommen. Das klang immer so ein bisschen komisch. Das stand auch so tatsächlich in der, also auf der Webseite so drauf, Studienabbrecher willkommen, weil die aus meiner Sicht einfach schon so ein bisschen weiter und reifer waren und schon mal ein bisschen auch wussten, was sie nicht wollen. Aus meiner Sicht ist das ein guter Anfang und weil man sich dabei einfach selber findet. Und ja, aber wie gesagt, was mache ich jetzt, biete ich auch nicht mehr an.
Was hat dich denn bewogen, von Angestellten zu Freelancern zu wechseln? Was ist der Unterschied? Oder der Vorteil oder der Nachteil, was auch immer.
Also ich muss dazu sagen, ich habe einen langjährigen Mitarbeiter, also den, ja, der hat die ganze Zeit sich geweigert, sich anstellen zu lassen. Der hat die ganze Zeit als Freelancer für mich gearbeitet. Ich habe es am Anfang versucht und ich habe es irgendwann aufgegeben. Ich schätze ihn als Mitarbeiter sehr. Und wir haben, also ich weiß gar nicht, mittlerweile sicher 8 Jahre, 9 oder vielleicht sind es sogar schon 10 Jahre, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und ich habe irgendwann gemerkt, nee, der will das nicht, ich kann ihn ja nicht zwingen. Und unsere Zusammenarbeit ist aber so, also wir haben so viele tolle Projekte gemeinsam gemacht und der war immer zuverlässig und der war immer da und der hat aber nebenbei, der will einfach auch noch ein paar andere Sachen machen und der ist eben auch so ein Freigeist und den kann ich irgendwie hier nicht verhaften und an mich binden. Und das war so eine Erkenntnis in dem Moment, wo ich lasse ihn halt Freelancer sein und dadurch, ich meine, wir arbeiten jetzt 10 Jahre zusammen, das spricht ja für sich, das funktioniert viel besser, ja, als dieses, also, und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass mir diese Freelancer-Mentalität, ich war früher ja auch als Freelancer unterwegs nach dieser Zeit in dieser Werbeagentur, ich kann das sehr gut verstehen und das sind Menschen, die mir per se sehr sympathisch sind und mit denen ich viel teile und ich glaube, das macht es dann auch aus und
Ich glaube, ein Vorteil an Selbstständigkeit ist halt die Vielseitigkeit. Also es gibt ja, ich kenne schon Freelancer, die machen immer ein und dasselbe und sind glücklich, aber ganz viele, die wollen halt diese Abwechslung. Die sind kreativ, wenn sie unterschiedlichste Herausforderungen haben, unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Leistungen, die sie anbieten können. Mir geht's ja selber zu, ich bin ja nur als Coach und Berater unterwegs und man wird ja immer darauf hin, du musst dich spitz positionieren und deine Zielgruppe und mein ganzes Leben konnte ich das noch nicht und ich will das auch nicht, weil diese Vielfalt ist natürlich auch ein Energiepotenzial. Die Arbeit mit Selbstständigen oder mit Freelancern hilft dir, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist für dich, ja? Weil andere dir die Arbeit abnehmen oder wie verteilst du deine Arbeit?
Naja, also früher war das in der Agentur so. Wir waren, wie gesagt, immer eine kleine Agentur. Ich wollte auch nie groß wachsen. Ich bin ja hier auch in meinem Büro schon sehr lange und das bietet mir da auch ein bisschen Grenzen, also an Raum und so. Und dann muss man halt schon schauen, dass man Mitarbeiter findet, die so ein bisschen die, wie sagt man, eierlegende Wollmilchsau sind, weil es fallen halt viele verschiedene Dinge an und das ist nicht immer leicht und diese ganze, wir haben ja Webentwicklung gemacht, die hat sich ja auch in den letzten, also ich mache das ja nun seit 97, mehr oder weniger so rasant weiterentwickelt, da kommen ja immer neue Disziplinen dazu und das war am Anfang anders. Da hat ein Administrator die Webseite gemacht und irgendwann kam das Design dazu. Und also das ist ja wirklich, da hat sich so viel getan. Und inzwischen gibt es ja für jede Disziplin auch Experten und Spezialisten. Ja. Und in dem Moment, wo du so ein Generalist bist, kann man vieles abdecken, aber eben auch nicht alles. Und um wirklich hochkarätige Webseiten zu bauen, brauchst du eben auch verschiedene Spezialisten. Und wenn man mit Freelancern arbeitet, kann ich einfach viel besser auf diese verschiedenen Spezialisten zugreifen. Die müssen natürlich ihren Job gut kennen, gut machen und teamfähig sein oder eben auch noch 1-2 andere Sachen mit abdenken oder mitdenken können. Das ist Voraussetzung. Und bei mir geht es bei den Freelancern gar nicht darum, dass sie so breit aufgestellt sind. Das ist ja im Grunde das Gegenteil von dem, was ich auch mache, Positionierung. Also ich würde ja jedem raten, schau, was du gut kannst und was du machen willst und wie du dich auch dann darstellst. Aber ich kenne das sehr gut, wenn man so viele Interessen hat und so viele Neigungen auch und Sachen oder Talente, die einem gut gelingen, dann hat man häufig so diese Herausforderung, was mache ich denn? Und das kann ich natürlich als Freelancer besser umsetzen als in einer festen Position in irgendeinem Betrieb. Und also für mich ist aber das viel wichtiger bei den Freelancern, dass die in der Regel, wie soll ich sagen, bleiben die meistens auch per se schon auf dem neuesten Stand und entwickeln sich weiter und bringen sich ein. Und dadurch, dass die so viele andere Projekte auch machen, die ich gar nicht kenne, bringen die auch natürlich viele Impulse und Inspirationen aus einer anderen Welt mit dazu. Mhm. Und das finde ich sehr produktiv für die Projekte. Wir machen jetzt, wie gesagt, gar nicht mehr so viele Projekte, aber ich habe auch zum Beispiel einen ehemaligen Azubi, das war mein, glaube ich, über die Laufe der Jahre kann ich sagen, mein bester Azubi, der wurde auch tatsächlich, glaube ich, von der IHK prämiert als der beste Azubi seines Jahrgangs oder so. Das ging so ein bisschen unter, weil das genau in dem Corona-Jahr war. Aber für den war auch klar, dass der nach seiner Ausbildung sich selbstständig machen will. Also der wollte nicht übernommen werden. Den hätte ich sofort übernommen damals, also sehr gerne sogar. Aber der arbeitet seitdem als Freelancer für mich. Und das ist natürlich perfekt, weil wir kennen uns gut, der kennt hier alle Abläufe, der kennt auch noch viele der Kunden, also sind ja jetzt nicht mehr so viele, für die wir arbeiten, aber das hat super gepasst. Und also für mich ist dieses Freelancer-Dasein vor allem so eine Mindset-Sache eigentlich, und das finde ich halt interessant.
Wenn du sagst, du arbeitest nicht mehr für so viele Kunden, heißt das, du arbeitest mit weniger Kunden viel intensiver?
Also ich habe tatsächlich ein paar Kunden rausgeschmissen vor ein paar Jahren. Also das hat einfach nicht mehr gepasst, so von den ganzen Abläufen und Prozessen. Und wir haben, also ich habe ja, ich weiß nicht, ob du die Webseite auch gesehen hast. Ich habe
eine zweite Webseite.
Die andere von der Agentur, ne, 45 Grad. Und die ist tatsächlich ein bisschen alt, veraltet, wenn ich ehrlich bin, inhaltlich, weil wir dort eigentlich betreuen wir nur noch fünf Kunden, größere Kunden. Und die kann ich halt mit den Freelancern abdecken. Und ich nehme auch gar keine neuen Aufträge für Webseiten mehr an. Weil mein Part sind jetzt halt die Workshops, die Positionierungsworkshops, Personal Branding, Coaching, LinkedIn, Mentoring oder Trainings. Ich habe halt jetzt mein Business Stück für Stück umgestellt und genau.
Hast du das umgestellt aus Lust? Also ich sag mal, ich sage ja immer so, wenn ich arbeite, Veränderungsdruck oder Veränderungslust, aus Veränderungslust oder Veränderungsdruck?
Aus Veränderungslust. Also ich habe einfach gemerkt, dass mir so dieses Webseitengeschäft zumindest in der Breite keinen Spaß mehr macht. Immer weniger Spaß macht. Und das war mit auch tatsächlich der Punkt, bei vielen Webseitenprojekten fehlt im Grunde eine wirkliche Strategie dahinter. Und das hatten wir ganz häufig. Und dann haben wir uns, muss ich selber auch so zugeben, irgendwie hat man sich versucht zu behelfen und irgendwie so eine Strategie mal eben so mit da reinzubringen und so. Das ist aus meiner Sicht gar nicht zielführend. Und irgendwann habe ich immer mehr Strategie-Workshops angeboten, weil ich gesagt habe, bevor ihr jetzt eine Webseite machen könnt, so geht das gar nicht. Lasst uns mal erstmal über eure Strategie nachdenken. Und da habe ich gemerkt, okay, da kann ich viel mehr bewirken und das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und in den Strategie-Workshops habe ich dann gemerkt, häufig fehlt einfach die Positionierung. Und dann habe ich mich halt auf diese Positionierung konzentriert und gemerkt, da kann ich, glaube ich, den größten Hebel ansetzen aus dem, was ich weiß über die drei Jahrzehnte Erfahrung. Da kann ich das alles zusammenbringen, was dazu gehört zur Markenbildung und mache jetzt eigentlich nur noch Positionierung.
Dieser Change in deiner Arbeit, der ist aus dir herausgekommen.
Ja.
Cool.
Immer. Also ich habe meinen Coach sagt da immer, Andrea, jetzt mach doch mal erstmal, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich was Neues für mich erschlossen habe, dann habe ich einen Haken dran und dann bin ich schon wieder auf der Suche nach was Neuem. Also ich muss mich da selber auch so ein bisschen disziplinieren, weil natürlich, ne, so rein wirtschaftlich gesehen macht es schon Sinn, wenn man etwas gut kann, diesen Prozess dann auch.
Macht Sinn.
Das hilft ja. Das, ne? Aber ich bin halt ein grundsätzlich super neugieriger Mensch und ich ich konsumiere auch viel zu viel Content, also im Sinne von Büchern, Magazinen, Newslettern, Webseiten und also ich bin so ein kleiner Content-Junkie, glaube ich. Und da muss ich mich selber immer ein bisschen zurücknehmen. Und weil, also ich könnte spontan einfach 10 neue Dinge beginnen, wenn es nach dem Lust, wenn es nach der Lust ging.
Was hindert dich, das zu tun?
Naja, dass ich irgendwie mit irgendwas auch Geld verdienen muss.
Ist manchmal so. Wenn du dein Geschäft in 30 oder 40 Sekunden beschreiben solltest, könntest du das?
Ja.
Mach mal.
Also aktuell ist das so, dass ich, und das ist das Schöne daran, dass ich remote arbeite mit meinen Kunden von überall, für überall. Also ne, ist egal, wo mein Kunde sitzt. Wir können online gemeinsam an der Positionierung arbeiten und ich trage dazu bei, dass sich Companies wie auch einzelne Unternehmer einfach gut positionieren können und eine Kernbotschaft entwickeln, mit der sie dann auch wirksam wahrgenommen werden, also in die Sichtbarkeit gehen können.
Vielleicht bin ich auch ein richtiger Kunde für dich, weil ich bin seit anderthalb Monaten in einem Netzwerk, das nennt sich Business Network International. Und da treffen sich Unternehmer mit Unternehmern, es geht um Vernetzung, Empfehlungsmarketing etc. Und da hast du immer 30 oder 40 Sekunden Zeit, je nachdem, wo du bist, dein Geschäft vorzustellen. Und mir fällt das irre schwer, weil natürlich, wenn man breit aufgestellt ist und ich will das auch gar nicht ändern, aber interessant. Ich will auf ein anderes Thema kommen. Deine Webseite heißt 45 Grad, also du hast eine 45 Grad Digital GmbH. Was hat es denn damit auf sich? Wo kommt die 45 her und wieso 45 und wieso Grad?
Das ist eine ganz lustige Geschichte, die steht sogar irgendwo auf der Seite. Das war damals, das ist eigentlich ganz schnell erzählt. Ich hatte ja schon erwähnt, ich bin also aus dieser Agentur raus, habe da gekündigt und hatte so nicht so richtig so einen Plan, was ich mache, außer dass mir irgendjemand damals aus meinem Umfeld empfohlen hatte, dann gründe mal oder ein Gewerbe, also melde mal ein Gewerbe an, damit du dann auch arbeiten kannst und Rechnung stellen kannst. Und dann bin ich direkt nach meiner Kündigung, also als ich da raus bin, zum Gewerbeamt in Berlin. Und habe so eine Gewerbeanmeldung ausgefüllt. Und da gab es so verschiedene Felder und da gab es so ein Feld Firmenname. Und ich hatte aber gar keinen Firmennamen. Und ich war also wirklich völlig unvorbereitet und ich weiß gar nicht mehr, rückwirkend ist es eigentlich nur lustig. Aber jedenfalls saß ich da und dachte, okay, Firmenname, was schreibe ich denn jetzt rein? Ich hätte da gar nichts reinschreiben müssen. Aber ich dachte, ich muss da was reinschreiben. Und dann habe ich kurz überlegt und dachte, 45 Grad ist so eine Linie, die geht bergauf, weißt du, so ein Winkel, der aufwärts geht. Und danach die 45 Grad klingt gut. Und so ist der Name entstanden.
Man muss doch eigentlich bei so einem Firmennamen testen, ob der nicht schon vergeben ist oder irgendwo geschützt.
ich war nicht wirklich vorbereitet. Und damals gab es auch noch keine Domains. Also heutzutage würde man sich mit jedem Firmennamen erstmal die Domain sichern. Also das habe ich dann tatsächlich gleich, ich weiß nicht, 1997 gemacht, als die DENIC wahrscheinlich gerade irgendwie... Also recht früh jedenfalls. Und da habe ich den Namen bekommen und so ist der entstanden.
Ja, ich finde es interessant, weil es gibt ein Gesprächsthema. Ich weiß nicht, wie oft du angesprochen wirst auf diesen Firmennamen. Oft. Ja, weil er ist ja nicht selbsterklärend. Heute wird ja mal gesagt, du musst einen Firmennamen haben, der eingängig ist oder der provozierend ist oder was auch immer. Aber unter 45 kann man sich jetzt nicht so sehr viel vorstellen. Die Zahl 45 im Übrigen hat für mich auch eine Bedeutung, weil es gab früher mal, als ich noch jung war, gab es eine Fernsehserie, die Profis hießen die. Und das waren zwei Leute, die immer so alle möglichen Fälle gelöst haben. Der eine, die hatten Spitznamen und der eine hieß 3-7 und der andere 4-5. Und seitdem beschäftigt mich die Zahl 3-7 und 4-5 schon mein ganzes Leben. Also insofern habe ich gedacht, ach, 45 ist aber schön. Bist du zufrieden mit dem, was du tust?
Ja, also genau, es gab sicher auch mal eine Zeit, wo ich das nicht war. Das war da so vor ein paar Jahren, als ich mir halt überlegt habe, okay, was mache ich, wie kann ich jetzt meine Situation verändern? Und also ich war da schon eine Weile auf der Suche, und aber jetzt, seit ein, zwei Jahren, weiß ich einfach, dass genau der Weg, den ich einschlagen wollte oder den ich gesucht habe. Und ja, ich sage das auch ganz bewusst, ich bin auf dem Weg, weil sich das weiterentwickelt. Ich bin ja jetzt sehr, sehr aktiv auf LinkedIn, da passiert so viel und da ergeben sich ja auch immer wieder ständig neue Herausforderungen und auch Disziplinen, sage ich mal. Und das macht mir einfach unheimlich Spaß und ich genieße das eben auch sehr, dieses Remote-Arbeiten, was tatsächlich dazu führt, ich war letzten Winter 3 Monate in Australien und habe von dort eben mit meinen Kunden zusammengearbeitet, was aufgrund der Zeitverschiebung nicht ganz so leicht war, aber ich werde auch diesen Winter weiter weg sein und das kann ich halt nur, weil ich jetzt so arbeite und weil ich mir das alles neu so für mich zurechtgelegt habe. Und das, ja, das erfüllt mich sehr.
Was fehlt dir aktuell oder was würdest du dir wünschen?
Was mir fehlt?
Ja, fehlt dir irgendwas an deiner Arbeit, an deinem Umfeld?
Nö, eigentlich, also ich bin immer auf der Suche, dass, also ich arbeite ja jetzt hier in meinem wunderschönen Büro komplett alleine, also vor Ort zumindest ist hier sonst niemand außer mir, was ich sehr genieße. Einerseits diese Ruhe und andererseits strebe ich schon immer wieder auch Austausch mit anderen an. Also ich gucke, dass ich einfach Personen finde. Das war früher in der Agentur natürlich ein bisschen anders. Da waren wir immer mehrere vor Ort. Aber dass ich mich, dass ich ganz bewusst mich in Netzwerke einbringe oder in Gruppen oder wie auch immer, wie man so sich findet, wo man auch mal gemeinsam arbeiten kann. Also hier unser LinkedIn Local zum Beispiel im Juni ist ja auch entstanden mit der Katrin Köhler. Und das macht mir halt, wir haben uns kennengelernt im Anfang des Jahres persönlich. Und das macht mir Spaß, einfach da Personen zu finden, mit denen ich was gemeinsam machen kann, weil ich schon merke, ich arbeite schon gerne im Team. Und das, da muss ich aber dranbleiben, damit sich das dann auch ergibt. Genau.
Also ich finde diese Mischung aus Remote arbeiten und doch, also live sich zu sehen, das ist unwahrscheinlich. Und dieses Treffen, wo wir uns ja kennengelernt haben, das war halt hochenergetisierend, weil alle irgendwie auch die Lust hatten zu reden.
Ja.
Und was über sich preiszugeben und so. Und ich meine, das ist ja das, was Menschen ausmacht. Neugier, ja, da geht es mir ganz genauso. Und gucken, so diese, es ist wie so ein kribbelndes Gefühl. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und ich kann das verstehen, wenn man auf der einen Seite, ich sag's mal in meinen Worten, die Einsamkeit hat, auch wenn man mit anderen Menschen per Leitung, wie auch immer, Kamera arbeitet. Aber auf der anderen Seite, das Gegenüber zu sehen, das ist schon echt energetisierend. Also und dann noch dazu in so einem schönen Ort. Wir verlinken ja deine Daten alle bei uns also in den Shownotes. Ich kann nur sagen, ich kenne wenig Büros, die so inspirierend sind.
Danke dir. Ja, also das ist auch so ein bisschen mein Baby, sage ich mal. Ich habe das Büro, das sah nicht immer so aus. Ich habe das vor 4 Jahren umgebaut. Da habe ich auch so komplett also ich hatte so ein Bild im Kopf, wollte immer gerne so ein Loft, so ein New Yorker Loft irgendwie oder in so einem Loft arbeiten. Und da ich ja nun aber hier in Charlottenburg bin, dachte ich mir, okay, das macht jetzt, also was kann ich hier draus machen? Und dann habe ich hier versucht, diesen Loft-Charakter so ein bisschen nach Charlottenburg zu bringen, ins Erdgeschoss wohlbemerkt auch. Und ja, und da sind ja auch viele Sammlerstücke, so die ich im Laufe der Jahre so angesammelt habe an alten Möbel kann man kaum sagen, ne? So diese Werkbank und was ich hier alles so habe, oder so eine alte Apothekerkommode und diese ganzen alten Architektenstühle und so weiter, da lege ich sehr viel Wert drauf. Das macht mir einfach Spaß. Und auch wenn ich jetzt, auch diesen Herbst werde ich auf den Kanaren verbringen, 2 Monate, und Januar, Februar dann wahrscheinlich in Namibia. Aber ich freue mich ja nochmal wieder nach Berlin zurückzukommen und in mein Büro.
Wenn ich jetzt nicht dir in die Augen gucke, dann gucke ich hin auf die Wand. Das ist eine unverputzte Backsteinmauerwand. Und ich frage mich natürlich, was haben die Steine erlebt? Wo kommen die her? Sind die hier stempelt? Was weiß ich? Also diese Seele, die bestimmte Orte ausstrahlen, also Energie, sag ich mal. Das ist schon sehr faszinierend. Ich habe noch 2 Themen, weil wir haben jetzt über eine halbe Stunde schon rum. 2 Themen, die mich noch interessieren. Eine Sache, die du auf deiner Website gepostet hast, du hast geschrieben, du hast eine Punk-Vergangenheit. Hat das noch Auswirkungen auf dein aktuelles Leben oder ist das wirklich Geschichte?
Nee, also ja, das stimmt. Das war in Mitte der 80er Jahre in Berlin, West-Berlin. Ich sah aus wie ein Punk, sagen wir es mal so, zum Entsetzen meiner Eltern. Die fanden das nicht komisch und konnten das auch wenig verstehen. Ich bin im Westend aufgewachsen und da, aber wahrscheinlich genau deshalb. Und ich, das war mein Ausdruck. Also ich weiß nicht, auch nicht. Wahrscheinlich wollte ich einfach anders sein, und es war so eine Zeit, wo ich aus Prinzip dagegen war. Also, und alles andere hat sich dann später gefunden, aber ich denke da immer gerne dran zurück, und ich finde auch bis heute, dass mir dieser ich hatte so einen Irokesenschnitt tatsächlich.
Krass.
Dass mir das irgendwie auch gut gestanden hat, und ich habe bis heute die Idee nicht aufgegeben, ob ich das, aber jetzt langsam wird es vielleicht ein bisschen albern in meinem Alter, aber ob ich das nicht nochmal tragen kann, die Frisur. Oder so ein bisschen in die Richtung. Ich diskutiere da schon eine längere Zeit mit meinem Friseur drüber. Der ist noch nicht so ganz überzeugt. Aber nein, das ist in mir drin. Und ich glaube, das war eine ganze Zeit lang, war das sehr unterschwellig nur noch in der Erinnerung. Und irgendwann habe ich aber erkannt, also ich glaube, ich habe mich eine Zeit lang im Job sehr verstellt und ich glaube, das war die Zeit in dieser IT-Firma, wo ich versucht habe, in diese komische IT-Männerwelt einzudringen und mich da als Frau zu behaupten. Ich glaube, da habe ich mich ziemlich verbogen und verdreht. Nicht schlimm im Nachhinein, aber das habe ich irgendwann erkannt und dann bin ich so ein bisschen zu mir zurückgekommen und ich glaube, zu mir gehört auch ein Stück weit ein kleiner Punk.
Cool. Also bin ich gespannt. Also solltest du mal diesen Schnitt haben, schick mal ein Foto. Das packen wir dann auch mit dazu. Ja, spannend. Also ja, es ist ja interessant, wie Musik und also auch eine Zeit einprägt. Zweite Frage, die mich interessiert, wo geht die Reise hin? Du hast gesagt, du hast ganz viele Pläne, du würdest vieles machen. Du wirst ein bisschen gebremst, aber wo geht denn die Reise hin? Gibt es Pläne?
Natürlich habe ich Pläne und ich bin jetzt mit meinem Business, was ich derzeit mache, sehr happy, sehr zufrieden. Es macht mir sehr viel Spaß und ich entwickle das natürlich trotzdem weiter, aber das ist eigentlich genau die Arbeit, die mir aktuell viel Spaß macht und wo ich auch, glaube ich, einen großen Mehrwert bringen kann. Mein Plan ist jetzt im Herbst ein Buch zu schreiben. Das ist so für mich der nächste Step auf meiner Agenda, also ein Fachbuch auch zu meinem Thema. Und ich möchte schon auch meinen Expertenstatus in dem Bereich ausbauen. Da gibt es ja derzeit sehr, sehr viele Personen, die da unterwegs sind im Bereich LinkedIn und auch Personal Branding. Und da eben auch meine Positionierung zu bestätigen oder auch zu festigen und dafür wahrgenommen zu werden. Das ist so mein Ziel. Und ich möchte das Business gar nicht großartig skalieren. Ich muss da nicht irgendwelche Riesenprogramme irgendwann verkaufen. Ich möchte schon 1:1 mit den Menschen arbeiten und das aber so ausbauen, dass es ja einfach, dass ich eine große Wirkung auch erzielen kann. Das ist mein Ziel für die nächsten 5 Jahre und dann schauen wir mal weiter.
Was gibt dir denn in dieser Zeit Kraft? Ich meine, es ist ja eine anstrengende Zeit für uns alle. Wir hatten Corona, wir haben alle irgendwie zu kämpfen gehabt. Vieles politisch ist nicht so in Ordnung. Wir haben den Ukraine-Krieg. Wir haben 1000 Dinge, die unsere Arbeit ja auch beeinflussen. Was gibt dir Kraft für das, was du tust?
Also, ja, ich muss tatsächlich sagen, dass mich diese Krisen... Ich sehe, oder für mich war Corona auch einfach eine Riesenchance, ein großer Arschtritt natürlich auch, so ein bisschen noch digitaler zu werden und eine Riesenchance. Und da hat sich für mich ganz viele Möglichkeiten ergeben. Und das ist ja auch das, also ich sag mal, an so einer Krise wie Corona und an dem Ukraine-Krieg, es gibt Sachen, die passieren und dann können wir überhaupt nichts ändern. Also wir haben da gar keinen Einfluss drauf. Das Wetter zählt da auch dazu. Ich meine jetzt nicht die Klimakrise, sondern einfach mal so Wetter oder so eine Sachen. Und ich habe da einfach so die Einstellung, ich kann es nicht ändern, ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich ändern kann, also wie gehe ich damit um? Und natürlich muss man schauen und man weiß ja sowieso nie, also diese gefühlte Sicherheit, die wir immer so gerne hätten, die ist doch sowieso nur eine Illusion.
Ja, das stimmt.
Wir wissen nie, was morgen oder nächstes Jahr passiert. Ja. Und von daher liegt es doch an uns, was wir daraus machen und wie wir in die Zukunft blicken. Und ich bin da einfach mal per se... ich bin Optimist, ich bin zuversichtlich. Natürlich gucke ich mich um und ärgere mich auch häufig. Und das ist so eine zweite Mission von mir, dass ich versuche, das mache ich auf LinkedIn aktiv, mich auch gegen solche, so ein bisschen Hass im Netz und so weiter zu richten und dass ich auch andere motiviere, ihre Sichtbarkeit zu nutzen, und also nicht nur einfach alles hinzunehmen und zu sagen, oh, ich äußere mich lieber mal nicht zu politischen Themen, sondern auch einfach mal zu sagen, stopp, so geht das nicht und sich Gehör zu verschaffen. Und das ist so ein bisschen meine Mission am Rande mit. Und das führt aber auch dazu, und das ist wieder eine schöne Bestätigung, dass das wird wahrgenommen, auch in meinem Netzwerk, und führt dann dazu, dass auch genau die Personen, die das genauso sehen und die eben eine ähnliche Haltung haben zu den Dingen, auf mich zukommen, mit mir arbeiten wollen. Also dass ich ziehe damit dann auch solche Personen an. Und das ist mir wichtig und ich glaube daran, dass wir als Gesellschaft, das werden herausfordernde Zeiten, das sehe ich auf jeden Fall so. Aber ich glaube, dass wir und hoffe das auf jeden Fall, dass wir als Gesellschaft stark genug sind, damit umzugehen. Und das ist vor allem, ich glaube, viele leise Menschen müssen aufstehen und sagen Stopp, weil die man wahrnimmt, die sind gar nicht so viele, nur die sind so extrem laut.
Das stimmt, ja, das ist leider so, ja. Die laut sind, sind nicht die, die die Mehrheit haben. Und die große Nein. Mehrheit ist einfach viel zu still, um Dinge durchzusetzen. Das merken wir ja bei uns auch, deshalb kämpfen wir ja auch so für Selbstständige, weil viele sich eben einfach gar nicht trauen und weil halt Solo-Selbstständige eben immer in Einzelstimmen sind. Ne? Das ist das Problem. Letzter Punkt. Jetzt bist du so lange schon selbstständig. Wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die über Selbstständigkeit nachdenken, die sich vielleicht mit den Gedanken beschäftigen, vielleicht auch nur Teilselbstständigkeit, was auch immer, aber irgendwie was zu verändern. Hast du den ultimativen Ratschlag oder Ratschläge sind ja auch Schläge, die ultimativen Tipps oder Empfehlungen für Menschen, die sich damit beschäftigen, sich selbstständig zu machen?
Mein Tipp, also für mich ist Selbstständigkeit irgendwie dann irgendwann eine Konsequenz. Aber viel wichtiger, glaube ich, ist das, was davor liegt und sich zu überlegen, was will ich? Und da, glaube ich, müssen wir zusammenbringen, wie will ich leben? Da gehört auch dazu, wie will ich arbeiten? Und sich darüber im Klaren zu werden, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und wie ich diese Klarheit bekomme, im Zweifel erstmal ausprobieren und verschiedene Jobs machen, dass man ein Gefühl bekommt, was liegt mir denn? Welche Art von Arbeit erfüllt mich, macht mir Spaß? Wie kann ich mir das vorstellen, auch vielleicht längere Zeit in so einem Job zu bleiben? Weil Selbstständigkeit klingt immer per se erstmal so, oh, jetzt kann ich machen, was ich will. Und wahrscheinlich war das bei mir damals der Antrieb, aber so ist es natürlich gar nicht. Also du weißt es genauso, ja. Oder die meisten wahrscheinlich, die jetzt hier zuhören, wissen das. Wir haben trotzdem, also wir können deswegen auch nicht in den Tag hineinleben, also kann man schon, aber dann werden wir unterm Strich wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Sondern wir haben natürlich andere Dinge, die uns dann begrenzen. Ob das die Kunden sind, die uns Termine vorgeben oder das Finanzamt, ja, oder verschiedene andere Regulierungen, an die wir uns halten müssen. Also wir haben ganz, ganz viele Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und wir sind nicht völlig frei. Aber wir können natürlich gestalten und wenn man diesen Gestaltungswillen hat und aber auch den, also Willen ist vielleicht das richtige Wort, dann auch die Disziplin und den langen Atem, das auch durchzuhalten, dann ist das eine gute Sache, ja. Aber im Zweifel einfach mal ausprobieren, als je nachdem, was man macht, als Freelancer unterwegs sein, das kann ja auch mal eine vorübergehende Phase sein. Und ich finde, das ist nie schlimm festzustellen, ich habe mich da vielleicht ein bisschen verrannt oder ich habe was ausprobiert, ist doch nicht so meins, und nochmal die Richtung zu wechseln. Also das sollten wir uns alle einfach nehmen, also diese Freiheit zu entscheiden, wie will ich arbeiten. Und was ich ganz schlimm finde ist, und das versuche ich den Leuten also da zu motivieren, was zu ändern, nicht stecken bleiben in Situationen, die uns nicht erfüllen, die uns runterziehen, die uns irgendwie beeinträchtigen, ja. Dieses, ach, ich habe ja keine Wahl, ich kann ja nichts anderes machen und das ist alles so scheiße und so schlimm, du weißt das, ja. Also was jetzt auch immer alles dazu führt. Nein, wir haben immer eine Wahl. Wir haben immer eine Wahl, wie wir damit umgehen. Und ob wir das dann in der Selbstständigkeit tun oder in einer anderen Form des Angestelltenseins, das ist ja eine ganz andere Geschichte.
Ja, das stimmt. Super tolles Schlusswort. Ich kann nur sagen, danke. Andrea, ich hätte noch viele Fragen, aber wir wollen ja auch den Podcast so halten, dass man das bei einer Autofahrt, Straßenbahnfahrt, Busfahrt, Bahnfahrt, was auch immer hören kann. Ich sage ganz herzlich danke. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und ich wünsche dir auf all dem, was du ja vor dir hast oder was du vorhast, natürlich das Allerbeste. Und wir bleiben ja auf alle Fälle in Kontakt. Und dafür sage ich ganz herzlich danke und wünsche dir einen schönen Tag.
Ich danke dir, Lars. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die Folge. Bin ich sehr
Alles
gespannt.
Klar. Mach's gut. Ja, tschüss.
Ja, okay. Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.